We have been moved by the faith of our brothers in Georgia. Thank you very much, Brother Bugalski.
Der Glaube unserer Brüder in Georgien bewegt uns sehr. Vielen Dank, Bruder Bugalski.
Einen Diener den Rücken stärkt.
Seinen Dienern zu hören, wie Jehova seinen Dienern den Rücken stärkt, macht einfach Mut. Vielen Dank euch allen für eure schönen Erfahrungsberichte. Besonders herzlich möchten wir jetzt alle willkommen heißen, die gekommen sind, um sich den öffentlichen Vortrag anzuhören. Wie kann man das Ende der Welt überleben? Was ist mit dem Ausdruck das Ende der Welt eigentlich genau gemeint? Wird es überhaupt Überlebende geben können? Was die Bibel zu diesen wichtigen Fragen zu sagen hat, wird jetzt Bruder Bernd Ulbrich, ein reisender Aufseher im Großraum Frankfurt, erläutern.
Das Ende der Welt. Vier Worte, die vielen Menschen wahrscheinlich Angst und Schrecken einjagen. Warum? Weil viele denken, es handle sich dabei um die Zerstörung der Erde durch einen nuklearen Holocaust. Vielleicht durch eine Naturkatastrophe, sodass die ganze Erde vollständig vernichtet wird. Andere mögen diesen Begriff einfach als reine Panikmache ignorieren. Sollte man die Worte das Ende der Welt ernst nehmen? Auf jeden Fall. Denn auch die Bibel spricht vom Ende der Welt. Würde man zum Beispiel in einer Lutherbibel Matthäus 24, Vers 3 lesen, dann findet man dort die Frage der Jünger Jesu, welches wird das Zeichen sein des Endes der Welt? Die Bibel spricht zwar vom Ende der Welt, doch andererseits garantiert sie auch, dass die Erde nie zerstört und dass sie nie entvölkert werden wird. Lasst uns einige biblische Aussagen nennen, die uns diesen wichtigen Gedanken bestätigen. Zum Beispiel sagt Psalm 37, Vers 29, dass gerechte Menschen immer da auf der Erde wohnen werden. Oder Psalm 104, Vers 5. Es heißt dort, die Erde wird auf unabsehbare Zeit oder für immer nicht zum Wanken gebracht werden. Und in Prediger 1, Vers 4 lesen wir den ermunternden Satz, die Erde besteht sogar auf unabsehbare Zeit. Was also ist mit dem Ende der Welt gemeint? Um diese Frage zu beantworten, wollen wir unsere Bibel aufschlagen im 2. Petrusbrief, Kapitel 3. 2. Petrus, Kapitel 3. Und wir lesen die Verse 5 bis 7. Hier nimmt der Apostel Petrus auf ein geschichtliches Ereignis Bezug und wir achten beim Lesen auf zwei Formulierungen, die uns unsere Frage beantworten. Verse 5 bis 7. Denn ihrem Wunsch gemäß entgeht diese Tatsache ihrer Kenntnis, dass es von alters her Himmel gab und eine Erde, die kompakt herausstand aus dem Wasser und inmitten des Wassers durch das Wort Gottes. Und durch diese Dinge wurde die damalige Welt vernichtet, als sie mit Wasser überflutet wurde. Aber durch dasselbe Wort sind die Himmel und die Erde, die jetzt sind, aufgespart für das Feuer und sind aufbehalten für den Tag des Gerichtes und der Vernichtung der gottlosen Menschen. Das Ende der damaligen Welt durch die Sintflut wird also gleichgesetzt mit der Vernichtung gottloser Menschen. Und hier haben wir die Erklärung. Wenn die Bibel den Begriff das Ende der Welt gebraucht, meint sie die Vernichtung der bösen Menschenwelt. Und das wird in der Zukunft so sein. Das stimmt mit anderen Aussagen der Bibel ein, wie zum Beispiel Psalm 37, Vers 10, wo gesagt wird, dass der Böse nicht mehr sein wird. Oder Sprüche 2, Vers 22, wo erwähnt wird, dass Böse und Treulose von der Erde weggetilgt oder weggerissen werden. Doch wie wird Gott dieses Ende der Welt herbeiführen? Nun, wie in der Vergangenheit, wird Jehova auch in Zukunft verschiedene Möglichkeiten nutzen, um die Bösen von der Erde ein für allemal zu beseitigen. Eine erste Möglichkeit wird in Sacharja 14, Vers 13 deutlich gemacht, wenn dort gesagt wird, dass Jehova unter seinen Feinden Verwirrung stiften wird, was dazu führt, dass die Hand eines jeden gegen seinen Gefährten sein wird. Jehova wird also dafür sorgen, dass böse Menschen in Verwirrung geraten und im Grunde genommen werden sie sich dann gegenseitig umbringen. Hat Jehova in der Vergangenheit durch diese Methode sein Volk von Feinden befreit? Hier könnten wir die Begebenheit in Richter Kapitel 7, die Verse 19 bis 22 erwähnen, wo Gideon, ein damaliger Richter, mit lediglich 300 Mann einem riesigen feindlichen Heer gegenüberstand. Wie hat Jehova ihm damals den Sieg über die Feinde geschenkt? Die Bibel sagt in Richter 7, dass er unter den Feinden Verwirrung stiftete, sodass im ganzen feindlichen Lager das Schwert eines jeden gegen den anderen war. Welche zweite Möglichkeit wird Jehova einsetzen? Nun, in Ezekiel 38 im Vers 22 erfahren wir, dass Jehova Naturgewalten einsetzen kann, um Feinde zu beseitigen. Dort wird von einem flutenden Regenguss und Hagelsteinen gesprochen. Interessant ist, dass Bibelberichte deutlich machen, dass Jehova Naturgewalten so lenken kann, dass sein Volk Nutzen daraus hat, Gegner aber umkommen. Auch hier ein Beispiel. In 2. Mose Kapitel 9, in den Versen 22 bis 26, ist davon die Rede, dass einer der Plagen, die über Ägypten kam, Hagel zusammen mit zuckendem Feuer aus dem Himmel gewesen ist. Interessanterweise sagt der Bericht, dass der Hagel das Land Ägypten verwüstete. Aber in dem Landesteil, wo Israel wohnte, das Volk Gottes, gab es keinen Hagel. Oder denken wir an den Durchzug durch das Rote Meer. Dieselben Wasser, die dem Volk Israel den Weg in die Freiheit ebneten, vernichteten alle Feinde Gottes. Die dritte Möglichkeit: Jesus und seine Engel werden die Vernichtung der Übeltäter vollenden. In 2. Thessalonicher 1, Vers 7 und 8 wird davon gesprochen, dass Engelheere eingesetzt werden, aber auch in Offenbarung Kapitel 19, Vers 14. Lasst uns diesen Text einmal in der Bibel lesen. Offenbarung 19, Vers 14. Hier finden wir eine Beschreibung des siegreichen Königs Jesu im Schlusskampf und es wird gesagt: Und die Heere, die im Himmel waren, folgten ihm auf weißen Pferden und sie waren in weiße, reine, feine Leinwand gekleidet. Die Heere, die im Himmel war, folgten dem Herrn Jesus, wenn es um die Vernichtung der Feinde geht. Die Engel sind mächtig, sie sind zahlreich und sind völlig befähigt, diesen Auftrag auszuführen. Ja, die Bibel vermittelt eine andere Vorstellung von Engeln, als es heute im Allgemeinen in vielen Religionen der Christenheit üblich ist. Die Engel sind keine kleinen, dicken Babys mit Flügelchen, wie sie immer dargestellt werden. Nein, sie sind mächtige Geistgeschöpfe, völlig befähigt, den Auftrag Jehovas auszuführen. Wie viele der Engel hat denn Jesus für die Vernichtung der Feinde zur Verfügung? Nun, in Matthäus 25, Vers 31 und 32 beantwortet Jesus die Frage selbst, wenn er sagt, dass zu diesem Zeitpunkt alle Engel mit ihm sein würden. Wie viele Engel gibt es? In Offenbarung 5, Vers 11 wird erwähnt, dass es Milliarden mal Milliarden sind. Also Milliarden in der Mehrzahl. 100 Millionen von Engeln, Milliarden von Engeln stehen Jesus zur Verfügung. Sie brauchen keine Hilfe von Menschen. Gottes Volk wird wie zur damaligen Zeit in vielen Situationen einfach nur stehen bleiben und die Rettung Jehovas sehen. Ist gerade dieser dritte Punkt nicht eine große Ermunterung für uns? Wie viele Engel waren nötig, um das Volk Gottes von den assyrischen Feinden zu befreien, als 185.000 Soldaten in einer Nacht ums Leben kamen? Ein einziger. Wie viele Engel waren nötig, um 4 oder 3 treue Hebräer aus dem brennenden Feuerofen zu retten? Ein einziger Engel. Wie viele Engel waren nötig, um einen Daniel aus der Löwengrube zu befreien? Ein einziger Engel. Und wie viele Engel waren nötig, um den Apostel Paulus aus dem Gefängnis herauszuholen, obwohl er rund um die Uhr bewacht wurde? Ein einziger Engel. Ist es nicht ermutigend zu wissen, dass Jesus alle Engel zur Verfügung hat, um Gottes Feinde zu vernichten und sein Volk zu retten? Mit diesen beiden wichtigen Überlegungen, was mit dem Ende der Welt gemeint ist und wie Jehova das Ende der Welt herbeiführen wird, kommen wir zu der alles entscheidenden Frage. Wie können wir das Ende der gegenwärtigen bösen Welt überleben? Es gibt kein Versteck auf dieser Erde, wo man vor Jehova sicher wäre. Es nützt nichts, darüber nachzudenken, sich zu verstecken. Es nützt Menschen auch nichts, auf den Mond oder Mars zu fliegen. Denn in Amos 9, Vers 1 und 2 wird gesagt, selbst wenn sie in den Himmel kämen, würde Jehova sie dort wieder herunterholen. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit. Wir lesen jetzt in unserer Bibel 2. Petrus 2, Vers 9. 2. Petrus Kapitel 2, Vers 9. Jehova weiß, Menschen von Gottergebenheit aus der Prüfung zu befreien. Nur Jehova weiß, Menschen beim Ende der Welt zu retten und zu befreien. Was zeigt uns diese Aussage noch? Nun, unser Gott Jehova fühlt sich persönlich für die Rettung seiner Diener verantwortlich. Und da nur er weiß, wie man überleben kann, müssen wir ihn fragen. Nur diese Möglichkeit besteht, das Ende der Welt zu überleben. Lesen wir bitte noch den Vers 5, weil wir hierdurch ein Beispiel erfahren, welche Anforderungen Gott an uns Menschen stellt. Der Vers 5 sagt, und er hielt sich nicht davon zurück, eine ehemalige Welt zu strafen, sondern hielt Noah, einen Prediger der Gerechtigkeit, mit 7 anderen in Sicherheit, als er eine Sintflut über eine Welt gottloser Menschen brachte. Die damalige Vernichtung gottloser Menschen wurde von Noah und seiner Familie überlebt. Warum hat Jehova den Noah beschützt? Weil er die Erfordernisse Jehovas für die Rettung erfüllte. Wie können wir das Ende der heutigen bösen Welt überleben, wenn wir die Erfordernisse, die Jehova an uns stellt, für die Rettung erfüllen? Wir wissen, dass Jehova sich niemals ändert. Wir wissen auch, dass seine Erfordernisse sich niemals ändern. Wir könnten also ganz einfach sagen, wir müssen ein Leben führen wie einst Noah, wenn wir das Ende der Welt überleben möchten. Lasst uns 7 Punkte miteinander beleuchten, welche Erfordernisse Noah erfüllte, und wir wollen das auf uns persönlich übertragen. Das erste Erfordernis war, Noah gab dem Druck der damaligen Welt nicht nach. Welchem Druck war er denn ausgesetzt? Nun schauen wir in Matthäus Kapitel 24, Vers 39, wo Jesus auf diese Begebenheit Bezug nimmt. Matthäus 24, im Vers 39. Über die damaligen Menschen wird gesagt, und sie nahmen keine Kenntnis davon, bis die Sintflut kam und sie alle wegraffte. So wird die Gegenwart des Menschensohnes sein. Die Gleichgültigkeit der Menschen um Noah herum übte Druck auf ihn aus. Aber auch das tiefe geistige und sittliche Niveau seiner Zeit. Wir können uns vorstellen, dass er verlacht wurde, beschimpft wurde, dass man sich über ihn lustig machte und Spott trieb. Aber er ließ sich davon nicht beirren. Ist uns aber hier auch aufgefallen, dass deutlich gesagt wird, bis die Sintflut kam und sie alle wegraffte? Warum ließ Noah sich davon nicht beeinflussen? Weil er fest davon überzeugt war, dass das Ende der damaligen Welt kommt. Er wusste und glaubte, er lebt in der Zeit des Endes. Wenn wir mit dieser Welt nicht vergehen wollen, dürfen wir ebenfalls wie Noah kein Teil der Welt sein. Was hilft uns dabei? Nun, in 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17 werden wir aufgefordert, liebt nicht die Welt, noch die Dinge in der Welt. Warum nicht? Die eindeutige Aussage lautet, die Welt vergeht. Aber noch einmal die Formulierung, wie der Text beginnt. Liebt nicht die Welt, das tun wir nicht. Wenn dich jetzt jemand fragen würde, liebst du die heutige Welt? Würdest du sagen, nein, auf keinen Fall, denn ich weiß ja, dass sie vergeht. Aber Moment, Johannes sagt weiter, noch die Dinge in der Welt. Könnte es also sein, dass wir die Welt im Allgemeinen nicht lieben, aber gewisse Dinge in der Welt? Das führt uns zu dem zweiten Erfordernis. Noah widerstand dem Einfluss böser Geistwesen. Wie war es damals zu seiner Zeit? Nun, böse Engel materialisierten sich und hatten unmoralische Beziehungen mit den Frauen der Menschen. Der Einfluss dieser Engel und ihrer abnormalen Bastardnachkommen füllte die Erde mit Gewalttat. Um der Sintflut zu entkommen, entmaterialisierten sich die Engel wieder und kehrten in den geistigen Bereich zurück. Was zeigt uns dieser Hinweis? Nun, wir müssen wie Noah dem Einfluss der Dämonen widerstehen. Das bedeutet, Unmoral, Gewalt und spiritistische Bräuche entschieden zurückzuweisen. In der Aufzählung fällt uns eines auf. Unmoral, Gewalt und spiritistische Bräuche werden in einem einzigen Atemzug genannt. Warum ist Unmoral und Gewalt mit Spiritismus gleichzusetzen? Weil Unmoral und Gewalt nur durch den Einfluss des Teufels und der Dämonen auf die Erde kam. Wer sich also auch durch die heutigen Medien im Bereich der Unterhaltung mit Unmoral beschäftigt, wer sich vielleicht durch Computerspiele mit Gewalt beschäftigt, sollte wissen, das ist genauso falsch und verwerflich wie Spiritismus. Denn die Quelle dieser Dinge ist der Teufel und seine Dämonen. Weisen wir solche Dinge entschieden zurück. Ein drittes Erfordernis. Noah ließ sich als Familienhaupt nichts zu Schulden kommen. Seine Familie blieb im Heiligen Dienst vereint. Woher wissen wir das? Weil nicht nur er, sondern auch seine Frau, seine Schwiegersöhne und seine Söhne und deren Frauen, also seine Schwiegertöchter, alle in der Bibel anerkennend und lobend erwähnt werden. Was bedeutete das für Noah? Täglich musste er die geistige Gesinnung seiner Angehörigen stärken. Sie mussten geschützt sein vor dem Einfluss der damaligen Welt. Diese trotzige Einstellung der Menschen, ihre Gewaltmethoden durften sie nicht übernehmen. Jehova hat ihnen geholfen, das zu schaffen, indem er ihnen einen Auftrag gab, nämlich die Arche zu bauen. Warum hat Jehova ihm eine so große Aufgabe gegeben? Warum hat Jehova nicht durch ein Wunder die Arche entstehen lassen? Das wäre doch viel einfacher gegangen. Noah sollte beschäftigt sein mit einem Auftrag, den Jehova ihm gab. Er sollte diesen Auftrag zum Mittelpunkt seines Lebens machen, damit er nicht so sehr in alltäglichen Beschäftigungen aufgeht, weil er lebte in der Zeit des Endes. Verstehen wir jetzt, warum Jehova auch uns einen Auftrag gegeben hat, den wir zum Mittelpunkt unseres Lebens machen sollen? Was würde das für Familienhäupter bedeuten? Sie müssen bei der Besprechung geistiger Dinge, sie müssen im Dienst für Jehova vorbildlich sein und die Führung übernehmen. Geistige Dinge müssen der Mittelpunkt des Lebens sein. Ist das ein neuer Satz, den wir hören, dass geistige Dinge der Mittelpunkt des Lebens sein sollen? Wie oft wurde uns das schon gesagt? Aber was bedeutet das konkret? Nun, dabei denken wir vielleicht an ein Rad, das in der Mitte gelagert ist und alles an diesem Rad dreht sich um den Mittelpunkt. Aber das reicht noch nicht aus. Stell dir vor, du solltest mit einem Fahrrad fahren, wo die Radnaben beim vorderen und hinteren Rad nicht in der Mitte sind. Du würdest nur da rumeiern. Damit kann man gar nicht fahren. Du würdest keinen Meter vorwärts kommen. Du müsstest dich nur darauf konzentrieren, das Gleichgewicht zu halten. Also der Mittelpunkt des Lebens, unser ganzes Leben muss in geistigen Dingen gelagert sein. Sie müssen genau im Zentrum unseres Lebens sein. Woran könnte man merken, dass das vielleicht nicht der Fall ist? Wenn der Druck der Welt uns aus der Bahn zu werfen droht, wenn man sich ständig Gedanken über sein Gleichgewicht, sein geistiges Gleichgewicht machen muss, dann hat man den Hinweis, der Dienst für Gott ist nicht ganz der Mittelpunkt unseres Lebens. Verlagern wir geistige Dinge nie. Worum drehen sich unsere Gespräche zu Hause? Hauptsächlich um geistige Belange der Anbetung oder unterhalten wir uns angeregt über Dinge, die mit dem Ende der Welt vergehen? Wollen wir das verstehen? Familienhäupter müssen wie Noah dafür sorgen, dass die Familie im heiligen Dienst geeint bleibt. Ein viertes Erfordernis. Noah bewahrte ein enges Verhältnis zu Jehova. Die Bibel sagt in 1. Mose 6, Vers 8 und 9, dass er mit Gott wandelte und in den Augen Jehovas Gunst hat. Was heißt das, mit Gott zu wandeln? Er ließ sich von Jehova führen und leiten, wie wenn man durch unbekanntes, gefährliches Gelände geht. Er ließ sich durch die damalige Welt von Jehova führen, um auf seinem Lebensweg sicher zu sein. Genau das Gleiche wollen auch wir. Wir wollen mit Gott wandeln. Ist das nicht ein schönes Wortbild? Wie stellst du dir zwei vor, die miteinander wandeln? Vielleicht Arm in Arm, miteinander einen Weg gehen. Dieses Wortbild strahlt Herzlichkeit und Wärme aus. Also deutet die Formulierung auch auf ein herzliches, ein warmes, ein inniges Verhältnis zu Jehova. Würdest du sagen, dass zwei miteinander wandeln, wo einer 10 Meter vorne weggeht und der andere kaum hinterherkommt? Wahrscheinlich nicht. Wie ist es also um unser Verhältnis zu Jehova bestellt? Haben wir Jehova wie bei der Hand genommen? Wandeln wir mit ihm? Lassen wir uns immer bei jeder Entscheidung des Lebens wirklich von ihm führen? Pflegen wir unser Verhältnis zu Jehova? Ja, behüten wir es. Es ist unser wertvollster Besitz. Gehen wir noch einmal zu 2. Petrus Kapitel 2, 2. Petrus Kapitel 2 und lesen den Vers 5, um uns mit dem fünften Erfordernis zu beschäftigen. Der Vers 5 sagt: und er hielt sich nicht davon zurück, eine ehemalige Welt zu strafen, sondern hielt Noah, einen Prediger der Gerechtigkeit, mit 7 anderen in Sicherheit. Ja, Noah war auch ein Prediger der Gerechtigkeit. Er hatte ein schwieriges Gebiet, er hatte sehr viel Verantwortung, aber er gab nicht auf. Er muss mit Widerstand gerechnet haben, den er bereits von seinem Urgroßvater Henoch her kannte, der ja vor ihm, auch weil er ein Prediger der Gerechtigkeit war, verfolgt wurde. Und das Umfeld von Satan, Dämonen, Nephilim, feindseligen und desinteressierten Menschen geprägt. Wir verstehen, dass wir nur dann das Ende der Welt überleben, wenn wir uns ebenfalls eifrig daran beteiligen, zu predigen. Die Menschen müssen gewarnt werden, das war auch Noah bewusst. Und damit bewahrte er sich vor Blutschuld. Das ist für Jehova sehr wichtig. In Ezekiel Kapitel 3 wurde das auch dem Propheten Ezekiel deutlich gemacht, dass er predigen soll, damit Böse gewarnt werden. Für Jehova war es wichtig, ob der Böse gewarnt oder ungewarnt stirbt. Nicht unbedingt wegen dem Bösen, denn das Ende wäre in beiden Fällen der Tod. Aber für den, der predigt, war es wichtig, ob der Böse gewarnt ist oder nicht. Wir sehen also, dass der Erfolg beim Predigen nicht von der Reaktion der Leute abhängt. Es geht einfach darum, durch Eifer im Dienst Jehova zu gefallen, bei ihm gut dazustehen und auf keinen Fall bei denen, die sich Gott widersetzen. Sechstens, Noah hielt seinen Glauben stark. Er wusste nicht genau, wann die Sintflut kommen würde, aber er war davon überzeugt, dass sie kommt. Durch Werke bewies er die Echtheit seines Glaubens. Er schob nichts hinaus. Er sagte nicht, Jehova, mit 600 Jahren eine Arche bauen. Ich bin viel zu alt. Ich habe keine Bauerfahrung. Das ist mir alles zu viel Arbeit. Nein, er ging sofort ans Werk. Was zeigt uns das? Wir müssen heute auch alles nutzen, was Jehova uns gibt, damit wir unseren Glauben stark erhalten. Und wir dürfen niemals zulassen, dass Zweifel irgendwie an uns nagen. Wenn wir das an uns merken, müssen wir Zweifel sofort ausräumen. Wie wenn man eine Wanderung macht und weiß, man hat noch 2-3 Stunden Fußweg vor sich und hätte einen Stein im Schuh. Natürlich kann man den Stein drin lassen und sich die 2-3 Stunden quälen. Man kann sich aber auch eine Minute Zeit nehmen, den Stein entfernen und gemütlich weitergehen. Genauso entscheidend ist es, dass wir jede Zweifel sofort ausräumen und unseren Glauben durch alles, was Jehova uns heute zur Verfügung stellt, stark erhalten. Über Noah war auch bekannt, dass er absolut gehorsam war. In 1. Mose 6, Vers 22 wird erwähnt, dass er gerade so das Werk Jehovas tat. Er versuchte auch nicht, die Anweisungen zum Bau der Arche irgendwie zu umgehen. Immerhin war sie 134 Meter lang und 22 Meter breit. 3 Stockwerke. Man kann sagen, ein Gebäude mit 8.900 Quadratmetern Wohnfläche. So etwas musste er mit 8 Personen errichten, wovon 4 von den Bauleuten Frauen waren. Aber er ging ans Werk und gehorchte Jehova in jeder Einzelheit. Dadurch wurde er sicher durch die Sintflut gebracht mit seiner Familie. Er schob Dinge nicht hinaus. Er wollte nicht erst einmal abwarten. Wie ist es mit uns? Wir kennen Tag und Stunde des Endes dieser Welt nicht genau. Aber wie ein Noah müssen wir eifrig beschäftigt sein, um beharrlich zu wachen. Überlegen wir nie, warum wir gewisse Dinge, die Jehova erwartet, nicht tun können, sondern nur, wie es uns gelingt, den Anforderungen Jehovas zu entsprechen. Denken wir auch daran, dass die Arche verschlossen wurde, bevor die Sintflut begann. Wenn die große Drangsal beginnt, wird es zu spät sein, in die gegenwärtige Arche, unser geistiges Paradies, hineinzugehen. Wie die Arche damals die Sintflut überdauerte, so wird das geistige Paradies und die darin Wohnenden das Ende der Welt unbeschadet überdauern. Wir können glücklich sein, wenn wir das Ende der Welt überleben. Ja, die Bibel liefert überzeugende Beweise dafür, dass das Ende der bösen Welt nahe bevorsteht. Führen wir ein Leben wie Noah, dann werden wir überleben. Das Ende der Welt, welch ein begeisternder Ausdruck. Wir danken Jehova, dass er bald dieser Welt ein Ende macht. Stellen wir uns nur kurz vor, wie froh Noah und seine Familie gewesen sein müssen, als sie sicher und trocken durch die Sintflut gekommen waren. Wie glücklich waren sie, als sie eine Erde betreten haben, wo es keine Spur von Ungerechtigkeit mehr gab. Die Offenbarung 7 sagt, dass eine große Volksmenge, Menschen, die mit Noah zu vergleichen sind, aus der großen Drangsal kommen und das Gleiche erleben. Sie werden eine neue Welt betreten, auf der es keine Spur Bosheit und Ungerechtigkeit mehr geben wird. Mögen wir alle zu dieser glücklichen Schar von Überlebenden gehören.
Können wir Jehova nicht dankbar sein, dass er uns in seinem Wort der Bibel so klare Hinweise gibt und uns Mut macht? Möchten Sie mehr darüber erfahren, was Gott in der Bibel versprochen hat? Dann dürfen Sie gern Ihren Namen und Ihre Adresse bei einem Ordner hinterlassen. Wir veranlassen dann, dass Sie zu einer Zeit und an einem Ort Ihrer Wahl von einem Zeugen Jehovas besucht werden, ohne dass Ihnen dadurch Kosten entstehen. Es war doch wirklich ein Genuss, heute Morgen hier zu sein und all die motivierenden biblischen Gedanken zu hören, nicht wahr? In der Mittagspause können wir uns noch über viele schöne Punkte unterhalten und schon mal überlegen, was uns am Nachmittag wohl erwartet. Stehen wir jetzt bitte auf und singen Lied 2.